So, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr mit mir aufschlagen ins Markus-Evangelium Kapitel 4. Das vierte Kapitel des Markus-Evangeliums. Seite 1037 in diesen schwarzen Bibeln. Beim letzten Mal hatten wir dieses Gleichnis vom Sämann gelesen und uns damit beschäftigt, ja, mit diesem Gleichnis vom Sämann. Wir hatten in der Mitte drei Verse ausgelassen und um die drei Verse geht es heute. Deswegen lasst uns das ganze Gleichnis nochmal lesen, damit wir auch wissen, was diese drei Verse da drin im Kontext zu suchen haben. Ich lese die Verse 1 bis 20. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu! Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die aber am Weg sind, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig. Gottes Wort. Amen. Ja, stellt euch vor, ihr sitzt in einer Predigt, vielleicht dort am Strand von Galiläa, und der Prediger beginnt seine Predigt so: Guten Morgen, liebe Leute. Meine Predigt heute werden die meisten von euch nicht verstehen. Ihr werdet denken, dass ihr sie versteht, aber ihr werdet sie nicht verstehen. Ihr werdet sie nicht so hören, wie ihr hören sollt. Viele von euch werden mir wahrscheinlich oberflächlich zuhören und gar nicht zu Herzen nehmen, was ich predige. Ein Teil von euch wird die Predigt hören und sofort wird der Teufel kommen und das Wort von euch rauben, sodass ihr nicht versteht und es auch nicht beherzigt, was ich predige. Ein zweiter Teil von euch wird die Predigt hören und sie mit Freuden aufnehmen. Ihr werdet berührt sein und ergriffen und motiviert und nach der Predigt zu mir kommen und mir die Hand schütteln und sagen, danke für die Predigt. Aber dann werdet ihr nach Hause gehen und merken, dass die Umsetzung schwierig ist. Und beim ersten Gegenwind lasst es lieber gleich alles sein. Ein dritter Teil von euch wird die Predigt hören und das Wort zwar zu Herzen nehmen, doch weil ihr so auf euer Leben in der Welt konzentriert seid, erwürgen alle Sorgen und Begierden der Welt das bisschen Gute. Und nur ein kleiner und vierter Teil wird von euch diese Predigt hören und das Wort wird einsinken und Frucht bringen. Es wird sichtbar werden, es wird euch irgendwie verändern. Und nur diese vierte Gruppe ist es, worum es mir heute eigentlich geht. Diese vierte Gruppe ist für mich als Prediger, was für den Bauern die Ernte ist. Mein Ziel und mein Lohn. Das war Jesus' Predigt. Das war das Gleichnis vom Sämann, wie wir es beim letzten Mal betrachtet haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das so als Predigt-Zuhörer ziemlich harter Tobak ist. Im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums gibt es eine Stelle, wo seine Predigt-Zuhörer zu ihm mal sagen, das ist eine harte Rede. Wer kann das hören? Ja, können wir uns gut vorstellen. Ja, wenn da so ein Prediger ist und sagt, also drei Viertel von euch, die werden überhaupt nichts verstehen. Ja, und um ein Viertel von euch, um die geht es mir. In diesem Gleichnis, man müsste es eigentlich das Gleichnis der vier Ackerböden nennen, in diesem Gleichnis der vier Ackerböden, zieht Jesus so eine Trennlinie zwischen den Leuten, die draußen sind und den Leuten, die drinnen sind. Das ist irgendwie nichts sehr Populäres, was wir heute gerne machen. Trennlinien ziehen zwischen draußen und drinnen, aber das tat Jesus. Eine Trennlinie zwischen den Jesus-Fans und den Nachfolgern. Zwischen denen, die wirklich Bürger im Reich Gottes sind und denen, die es vielleicht bis zum Tor des Reiches geschafft haben, aber die dort stehen bleiben und nicht hineingehen, sondern draußen bleiben in Kälte und Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Warum predigt Jesus so eine harte Rede? Ich meine, das sind alles Leute, die schon, das sind ja nicht irgendwelche Pharisäer und hartgesottenen, beinharten Atheisten oder sowas. Das sind alles Leute, die sind zu ihm gekommen, freiwillig. Die kommen zu seiner Predigt. Warum schenkt er denen so harten Tobak ein? Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums haben wir ja gesehen, da gibt es dann so richtige Feinde Jesu, Schriftgelehrte, die sagen, den Kerl müssen wir umbringen. Und Schriftgelehrte, die sagen, der hat den Beelzebub, der hat den Teufel. Vielleicht möchte Jesus nicht den Eindruck erwecken, dass solange man nicht sowas mit ihm macht, den Teufel nennen und ihn umbringen wollen, solange ist man irgendwie okay und in seinem Camp. Vielleicht will er den Leuten wirklich klar machen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Dass es eben nicht reicht, zur Predigt-Zuhörermasse zu gehören, sondern dass da mehr verlangt ist. Nämlich wirklich hören und wirklich sein Leben verändern lassen. Vielleicht will er einfach ihnen klar machen, dass es nicht darum geht, dass man nicht bei den Feinden Jesu ist, dann ist man schon irgendwie okay, sondern wichtig ist, dass man zu diesem vierten Ackerboden gehört, der das Wort aufnimmt. Und das ist ja auch eine Frage, die vielleicht damals viele Menschen bewegt hat, die Jesus nachgefolgt sind und auch heutzutage viele Menschen bewegt. Was macht mich eigentlich zum Christen? Bin ich wirklich errettet? Ist mein Glaube echt? Woran erkenne ich das? Und Jesus' Antwort in diesem Gleichnis ist, du bist Teil meiner Herde. Du bist Teil meiner Jünger. Du bist drinnen mit mir in dieser kleinen Kammer. Du darfst mir Fragen stellen und ich erkläre dir Sachen, die ich niemand anderem erkläre. Du bist Teil meiner Jünger. Wenn dieses Wort, das du in der Predigt hörst, was du in der Bibel liest, wenn es dich verändert und die Frucht des Heiligen Geistes hervorbringt. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, was man sich selbst fragen kann, nämlich nicht, habe ich letzte Woche den Müll runtergebracht und war nett zu meinem Mama und Papa. Alle fallen, Christen sündigen, alle sündigen. Aber wie sieht es denn so aus vor 3 Jahren? Bin ich heute anders als vor 3 Jahren? Bin ich heute irgendwie liebevoller und geduldiger? Sanftmütiger? Bin ich freier von Zorn und Hass und Lust und Begierde und Ungehorsam als vor 3 Jahren? Bin ich irgendwie gewachsen hin zu dem Vorbild Jesu Christi oder nicht? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, die Jesus uns hier zeigt. Das, was den vierten Ackerboden unterscheidet, ist Wachstum. Wachstum und Frucht. Die Frage ist nicht, ob jemand regelmäßig Predigten besucht oder regelmäßig Bibel liest oder theologisch besonders versiert ist, sondern die Frage ist, nehme ich das ernst, was ich da höre? Die Frage ist nicht, ob jemand irgendwann ein ernst gemeintes Übergabegebet gesprochen hat. Das ist nicht, was Jesus sagt, sondern Jesus sagt, das unterscheidende Merkmal ist, hören, aufnehmen, Frucht bringen, verändert werden durch das, was ich lese oder höre. Beim letzten Mal haben wir nun dieses Gleichnis betrachtet und seine Deutung, aber wir haben ein paar Verse übersprungen, und zwar die Verse 10 bis 12. Das sind drei kleine Verse, aber diese drei kleinen Verse gehören zu den kontroversesten im Markus-Evangelium überhaupt. Ich habe Kommentatoren gelesen, die gesagt haben, Markus hat diese Verse sich selbst ausgedacht. Es kann nicht von Jesus kommen. Sowas würde Jesus nie sagen, was dort steht. Ich werde heute erklären, warum das so kontrovers ist und warum Jesus das natürlich gesagt hat und warum dies in absoluter Einstimmung steht mit allem anderen, was in der Schrift steht, obwohl es mit Sicherheit schwer zu verdauen sein wird, was wir da lesen. Ich lese nochmal die Verse 9 bis 12, um die es heute gehen soll. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Ich denke, ihr könnt verstehen, dass das wirklich schwierige Verse sind, über die wir reden müssen. Jesus schließt sein Gleichnis gegenüber der Volksmenge mit einem Satz, der es bereits in sich hat, in Vers 9, nämlich mit, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, was soll das denn heißen? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Kennt ihr Menschen ohne Ohren? Schon mal Menschen gesehen ohne Ohren? Wie viele haben schon mal Menschen gesehen ohne Ohren? Also ich habe noch keinen Menschen gesehen ohne Ohren. Vielleicht der ein oder andere. Bin mir sicher, da gab es jetzt nicht einen Haufen Menschen ohne Ohren. Was soll das heißen, wenn Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre? Das heißt ja irgendwie, dass es Menschen wahrscheinlich gibt, die dort sitzen am Strand, die seiner Predigt zuhören, die genauso Ohren haben wie du und ich, aber die irgendwie Ohren haben, die nicht hören können, die nicht verstehen können. Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Die zweite ist, warum erzählt Jesus da irgendwelche Gleichnisse, deren Sinn und Zweck es zu sein scheint, dass die Leute was nicht verstehen? Dass die Leute nicht umkehren und sich bekehren? Das ist doch irgendwie seltsam. Diese beiden Fragen möchten wir betrachten. Jesus beginnt sein Gleichnis mit der Aufforderung, hört zu, in Vers 3. Und am Ende macht er klar, dass diese Aufforderung von vielen Leuten gar nicht erfüllt werden kann. Denn nur wer Ohren hat zu hören, der kann hören. Wer diese speziellen Ohren hat, wer irgendwie was Besonderes hat, spezielle Ohren, die diese Dinge verstehen können, nur die können hören. Diese Aufforderung ist nur für eine ganz bestimmte Art von Leuten, nämlich für den vierten Ackerboden, bedacht. Ja, aber wo kriegt man solche Ohren her? Kennt jemand von euch einen Laden, wo man Ohren kaufen kann? Schon mal jemand gesehen? Ja, so irgendwie im Aldi oder sowas, Sonderangebot, ein paar Ohren zu hören? Ich noch nicht. Und warum würde Jesus Dinge sagen, die nicht jeder verstehen kann? Das sind doch drängende Fragen, die sich stellen. Im geheimen Kämmerlein, wahrscheinlich am Abend oder so, erzählt Jesus den 12 Aposteln und den anderen Jüngern, die bei ihm sind, zwei Dinge. Und das sagt er hier. Das Erste, was er sagt, ist Folgendes. Leute, ich rede nicht mehr offen und frei. Ich rede jetzt anders. Ich rede ab jetzt in Gleichnissen. Und der Grund, warum ich in Gleichnissen rede, ist, dass die Leute, die mir bloß hinterherlaufen, Leute, die nur oberflächlich zuhören, Leute, die zu den ersten drei Ackerbodenböden gehören, dass die Geheimnisse des Reiches Gottes, wie es hier heißt, nicht verstehen, sich nicht bekehren und dass ihnen nicht vergeben wird. Das ist das Erste. Das Zweite, was er zu ihnen sagt, ihr aber, die ihr hier um mich sitzt, ihr seid meine Jünger. Und euch schenke ich das Verständnis dieser Gleichnisreden. Ich, das Wort Gottes, komme zu euch, dringe in euch ein und sorge dafür, dass mein Wort in euch reinkommt. Ich sorge dafür und dass dieses Wort in euch Frucht bringt. Ich erkläre euch diese Gleichnisse, damit ihr die Geheimnisse erkennt des Reiches Gottes. Ich schenke euch diese Ohren, dass ihr verstehen könnt. Lasst mich den ersten Punkt vertiefen. Warum spricht Jesus in Gleichnissen? Warum verhüllt er die Wahrheit vor ihnen? Heutzutage denken viele Gleichnisse, das sind so quasi, Jesus hat Gleichnisse erzählt, weil das so tolle Geschichten sind und Menschen in Geschichten denken. Heute in der Zeitalter des Storytellings, ja, Jesus ändert seine Kommunikationsstrategie und geht zum Storytelling über. Leicht zu verstehen, mit Perlen und mit Schätzen im Acker und mit Fischzügen und was, also was, die Gleichnisse, die wir aus der Bibel kennen. Aber es ist nicht so. Gleichnisreden sind nicht nette Geschichten. Jesus redet nicht plötzlich in Gleichnissen, weil er durch bildhafte Sprache einfache Fischersleute erreichen will, weil das andere irgendwie zu abstrakt und theologisch wäre. Jesus' Gleichnisreden sind kein Kommunikations- oder Evangelisationskniff. Jesus' Gleichnisreden sind Gericht. Denn Gleichnisse verhüllen die Wahrheit, dass nur diejenigen, die drinnen sind, die zu Jesus' Gruppe gehören, die verstehen und checken, um was es geht. Die draußen stehen vor der Geschichte wie das Schwein vorm Uhrwerk und verstehen nichts. Sie haben keine Ohren zu hören. Gleichnisse kann man vergleichen mit bunten Kirchenfenstern. Vielleicht kennt ihr in Freiburg diese große Kathedrale in der Mitte der Stadt. Wenn man von außen an diesen Kirchenfenstern vorbeigeht, dann sehen sie grau und trüb aus. Von außen betrachtet sind Kirchenfenster trüb. Man kann nicht erkennen, was steht da und welche Bilder werden da gezeigt. Man sieht nur komische Fenster. Aber von drinnen sieht es ganz anders aus, oder? Von drinnen, wo das Licht reinscheint, sind diese Kirchenfenster hell. Man erkennt die Schrift, man erkennt die Bilder, man erkennt die Geschichten, man erkennt, worum es geht. Von draußen unverständlich und von drinnen vollkommen klar. Gleichnisse sind wie Fädelspiele oder Stickereien. Habt ihr das schon mal gesehen, solche Stickereien? Wenn man die umdreht und von der falschen Seite betrachtet, sieht man nur lose Fäden und Knoten und Knäuel. Das sieht aus wie Chaos. Aber dreht man die Stickerei um, sieht man eine schöne Blume oder eine Geschichte oder einen Satz. So sind Gleichnisse. Von der einen Seite chaotisch, unverständlich, von der anderen Seite wunderschön. Im Alten Testament wird die Geschichte erzählt, wie die Israeliten aus Ägypten auszogen. Und vor ihnen her ging eine Wolke Gottes und diese Wolke war für sie wie so ein Navi. Ja? Sie wussten immer, wo sie lang gehen mussten. In der Nacht brannte sie und gab ihnen Licht. Und als dann die Ägypter sie verfolgten, um sie zu bekämpfen, dann wich die Wolke hinter sie. Und für die Israeliten auf der einen Seite war die Wolke Licht und Hoffnung und Weisung. Und für die Ägypter hinter ihnen war die Wolke Verdunkelung, Verwirrung und ein Stoppschild, dass sie nicht weiter konnten. Und so sind Gleichnisse. Das ist der Sinn und der Zweck von Gleichnissen. Sie sind ein Mittel der Trennung. An ihnen scheiden sich die Geister. In Matthäus 10 sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, den Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das Mittel dieser Trennung ist das Wort Gottes, die Gleichnisse. Denn was ist das Schwert, von dem Jesus spricht? In Hebräer 4 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Wer Jesu Worte liest in den Evangelien, fragt sich, warum provoziert er so? Warum provoziert er so? Warum polarisiert er so? Warum sagt er Dinge, die mit Absicht Leute von ihm wegtreiben? Zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, da sagt er, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das ist eklig für die Juden. Das Allerschlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Kannibalismus. Das mussten die Leute missverstehen. Viele Leute, die ihm nachgefolgt sind, haben ihm den Rücken zugekehrt, ihn scharenweise verlassen. Warum tut er das? Weil seine Worte die Wegscheide sind, die Trennmarke zwischen denen, die ihm folgen und nicht. Und hier kommt die zweite Wahrheit hinzu, die Jesus verkündigt, nämlich, dass diese Worte Jesu überhaupt nur von Menschen verstanden und angenommen werden können, denen es geschenkt ist, dass sie Ohren haben zu hören. So wie Jesus seinen Jüngern die Erklärung der Geheimnisse Gottes schenkt, so schenkt Gott seinen Kindern Ohren, die seine Worte verstehen. Vers 11. Euch ist es gegeben, geschenkt, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, die sie nicht verstehen. Noch einmal, dass Menschen Gott erkennen und seine Worte verstehen, ist nicht ihr Verdienst oder ihre Leistung oder irgendwas, was sie schaffen können. Es ist allein Gottes Geschenk. Allein Gottes Geschenk. Und ich möchte es so deutlich betonen, denn diese Wahrheit ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die landläufige Meinung ist folgende: Erkennen, Gott erkennen durch eine Evangelisation oder durch ein Traktat, durch die Bibel lesen oder durch den Jesusfilm, erkennen muss der Mensch schon selber. Das muss er selber. Und dann muss er auch selber eine Entscheidung treffen. Dann muss er sich hinstellen und sagen, gut, ich habe es jetzt gesehen, ich habe es jetzt gelesen, ich muss einen inneren Schweinehund überwinden und ich sage jetzt ja zu Jesus. Und wenn ich das gemacht habe, dann fängt Gott an und kommt in mich und fängt an, sein Werk zu tun. Die landläufige Meinung ist, dass erst der Mensch erkennen und sich entscheiden muss, sich durchringen und zu Gott Ja sagen und dann kommt Gott und tut was in ihm, schafft in ihm ein neues Wesen. Aber ich hoffe, ihr seht hier, dass das nicht biblisch ist. Der Mensch ohne Gott kann überhaupt nichts tun, nicht mal erkennen, nicht mal verstehen, geschweige denn sich irgendwie entscheiden oder irgendwas tun. Den Jüngern ist das allererste Schritt zu Jesus hin irgendwie gegeben worden, nämlich überhaupt erkennen und verstehen, was Jesus will. Dass diese Jünger am See von Genezareth, als Jesus kam und sagt, hey, folgt mir nach, dass die gesagt haben, oh, das macht irgendwie Sinn. Ich werde meine Familie verlassen, meinen Job verlassen, alles aufkündigen, was ich jemals getan habe, ich werde dem Typen nachlaufen. Das ist mit menschlichem Denken nicht zu verstehen. Das ist ein Geschenk Gottes. Es ist gegeben. Es sind eben nicht die theologisch Geschulten, die Brains und Intelligenzbestien, die ins Reich Gottes hineinströmen, sondern Laien, Fischer, Kesselflicker. Gott erkennen, ihn verstehen, ist ein Geschenk. Wenn Gott nicht eingreift und einem Menschen diese Ohren schenkt zu hören, dann kann er nichts, aber auch gar nichts verstehen. Keine Predigt, kein Bibellesen, er versteht keine Evangelisation. Er mag zwar die Worte hören und die Sätze verstehen, die da gesprochen werden, aber es wird nicht in ihn dringen, dass er es versteht, wirklich versteht. Es wird für ihn Blödheit sein, Dummheit, irgendwelche religiösen Fanatiker, irgendwelche komischen Typen, die mir irgendeinen Unsinn erzählen. Hört mal, was Paulus schreibt an die Korinther. Er sagt, der natürliche Mensch aber, das ist so ja jedermann, der Mensch ohne Gott, könnte man sagen, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Null, gar nichts. Nichts im Sinne von, wovon Steine träumen. Nichts, ja? Vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er hört es nicht und es fährt fort. Es ist ihm eine Torheit. Eine Torheit ist es für ihn. Es gab mal einen berühmten Theologen zur Zeit Israels, überhaupt den berühmtesten Theologen schlechthin. Sein Spitzname war der Lehrer Israels. Und sein Vorname war Nikodemus. Und er kam zu Jesus eines Nachts, wahrscheinlich, weil er sich nicht so richtig getraut hat, weil die Pharisäer waren ja eigentlich gegen Jesus. Und er fragt ihn so ein paar Fragen und sagt, Rabbi, du bist ein toller Lehrer. Ja? Und er kommt bestimmt zu ihm, weil er so ein bisschen was rausforschen will. Ja? Will mal hören, was der Jesus zu sagen hat. Und nachdem er seinen netten Einleitungsspruch gesagt hat, fährt Jesus ihm über den Mund und sagt, ich lese vielleicht gerade mal vor, und sagt, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und man sagt sich, was ist dein Punkt? Ich meine, der Rabbi kommt zu dir und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Und Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. wir fragen uns, warum kommt Jesus mit diesem Punkt? Ja, weil er natürlich das Herz von diesem Nikodemus kennt. Der Nikodemus kommt und will ihn ausforschen, will erkennen, Jesus, wer bist du? Bist du der Messias? Bist du ein Prophet? Was erzählst du uns über Gottes Reich? Und Jesus von Anfang an sagt, du musst eins verstehen, bevor wir überhaupt weiterreden, die ganze Diskussion ist sinnlos. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wird alles, was ich dir sagen kann, für dich wie Dummheit klingen. Du musst von Neuem geboren werden. Zuallererst muss Gott ein Wunder in dir tun, du musst ein neuer Mensch werden. Ansonsten bringt es überhaupt nichts, was wir jetzt hier machen. Jetzt kannst du dir mal überlegen, ein Baby, das geboren wird, wird dieses Baby geboren, weil das Baby entschieden hat, ich will auf die Welt kommen. Ich werde existieren. Zeugung. Ja? Ein Baby wird gezeugt, ohne dass das Baby gefragt wurde, oder? Ein Baby wird gezeugt, weil ein Vater eine Frau liebt. Ja? Ein Mann eine Frau liebt, eine Frau einen Mann liebt. Und dann entsteht ein Baby. Und genau das Gleiche sagt ihm Jesus, mit dir muss etwas geschehen. Ein Vater muss dich lieben und du musst neu geboren werden. Das liegt nicht an dir. Ein Kind wird geboren. Es ist ein Geschenk des Vaters und der Mutter. Das Kind selbst ist nur Beschenkter, nichts weiter. Das Geschenk der Geburt muss geschehen. Ansonsten ist Nikodemus, der Theologe und Lehrer Israels, blind und taub und wird überhaupt nichts verstehen. Und jetzt hoffe ich, wie diese beiden Dinge zusammenhängen. Ohren zu hören, Gleichnis reden. Jesus' Wort ist ein Gerichtswort, denn es trennt diejenigen, die bereits neu geboren sind, die bereits neue Ohren haben, von denjenigen, die noch tot sind, ungeboren, ohne Ohren zu hören. Das Wort Gottes macht offenbar, wem Gott bereits neues Leben geschenkt hat. Es macht offenbar, wer bereits von Neuem geboren wurde. In Johannes 10 sagt Jesus zu den Pharisäern Folgendes: Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Und ich frage dich, wurden die Schafe zu Schafen, weil sie hörten? Waren das vorher Lurche oder Tauben oder Steine? Und dann kamen sie zu Jesus und Jesus schnippt mit dem Finger und plötzlich sind sie Schafe. Ist das, was er sagen will? Ihr habt auf mich gehört, ihr habt verstanden, ihr habt euch echt angestrengt, ihr habt euch überwunden, ein bisschen am Riemen gerissen, inneren Schweinehund überwunden, ja zu mir gesagt und jetzt mache ich euch zu Schafen. Nein, er sagt, ihr wart schon immer Schafe. Ihr wart Schafe. Und ich rief und ihr hörtet, weil ihr meine Schafe seid. Weil ihr Schafe seid. Meine Schafe hören meine Stimme. Diese ganzen Metaphern, Vergleiche, Geburt, Schaf sein, Ohren haben, die Schrift will uns eins deutlich machen. Du selbst kannst nichts, 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 im Sinne von, wovon Steine träumen, nichts verstehen von den Dingen Gottes, wenn es dir nicht geschenkt wird. Du wirst nicht verstehen, was es heißt, du bist Sünder. Du wirst nicht verstehen, was es heißt, du brauchst Erlösung. Du wirst die Worte hören, aber sie werden für dich so viel Sinn machen wie eine Stickerei von hinten. Irgendwie wirre Knäuel, die nicht zusammenpassen. Wie Kirchenfenster von außen, irgendwie trüb und blass. Ziemlich unexciting. Jesus' Gleichnisreden sind wie Metalldetektoren. Sie strahlen in die Erde, um irgendwo Gegenstände zu finden, die piep, piep darauf reagieren. Sie sind wie die Stimme eines Hirten. Er ruft laut und ruft Schafe, Schafe, Schafe. Und die meisten Tiere rennen weg aus Angst. Die meisten Tiere rennen weg, wenn sie Menschen hören. Aber die Schafe, die hören die Stimme. Und die kommen zu ihm. Und das sind Worte und das ist eine Lehre, die in unserem individualistischen Zeitalter schwer zu verdauen ist, das weiß ich. Die landläufige Meinung über den Glauben an Jesus ist, jeder kann hören. Die meisten wurden halt noch nicht evangelisiert oder nicht richtig evangelisiert. Man hat es ihnen irgendwie nicht richtig erklärt. Wir müssen irgendwie noch einen Trick und noch einen Sketch und noch irgendwie das besser machen. Und ich habe nichts gegen Sketch und Tricks, aber es geht nicht darum, dass irgendwie manche Menschen noch nicht klug genug sind, es zu raffen oder sich noch nicht überwunden haben oder so etwas. Der eigentliche Grund ist, dass sie nicht Ohren haben zu hören. Die landläufige Meinung ist, es ist die Pflicht jedes Menschen, Ihm wird von Jesus erzählt, jetzt muss er sich zu Herzen nehmen, sich entscheiden. Wenn er das tut, dann darf er in den Himmel. Aber diese Theologie bringt nichts anderes hervor als Werksgerechtigkeit. Denn am Ende habe ich was geschafft, was Paul nicht geschafft hat. Paul war bei der Evangelisation dabei. Paul hat es scheinbar nicht gecheckt. Ich habe es gecheckt. Paul hat sich nicht entschieden, aber ich habe mich entschieden. Gott mag uns ganz viel geschenkt haben, aber das habe ich Paul voraus. Ich habe es verstanden. Paul hat es nicht verstanden. Ich habe mich entschieden. Paul hat sich nicht entschieden. Und ich möchte dir auch sagen, warum diese Lehre wichtig ist, nicht nur für Theologen, sondern für jedes Kind, jeden Mann, jede Frau. Warum diese Erkenntnis, dass Gott es ist, der vor deiner Bekehrung, in deiner Bekehrung und nach deiner Bekehrung unwiderstehlich zieht und wirkt, warum diese Lehre eine Freudenlehre ist, warum das wichtig ist für unseren Alltag. Zuallererst ist es wichtig für Christen, und jetzt spreche ich zu euch Christen, wenn du sagst, ja, ich bin Christ, ich bin erlöst in Christus, jetzt spreche ich zu dir. Überleg mal, wenn dir Gott alles geschenkt hat, wirklich alles, selbst die Ohren, die ihn erst hörten, die Augen, die ihn erst sahen, den Verstand, der ihn erst verstand, wenn dir Gott alles geschenkt hat und du einfach wie ein Schaf reagiert hast, indem Schafe tun, was Schafe tun, nämlich zum Hirten rennen. Wenn du wie ein Kind gewesen bist, das von seiner Mutter geboren wird, einfach geboren wird, herausgepresst, nicht aufgrund deines Willens oder warum, weil du so herrlich bist oder so klug bist oder so stark bist oder irgendetwas, sondern weil du geliebt bist von einem Vater. Wenn das der Fall ist, dann können wir wirklich sagen, Gottes Liebe ist bedingungslos. Dieser Satz wird heute schnell rumgeworfen, Gottes Liebe ist bedingungslos. Aber was heißt bedingungslos? Bedingungslos heißt ohne Bedingung, ohne Vorbedingung. Es gibt keine Vorbedingung. Es kann niemals einen Satz geben, der heißt, Gott liebt dich, wenn. Gott erlöst dich, wenn. Kann es nicht geben. Und ich frage euch Eltern, mussten eure Kinder etwas leisten, damit sie leben durften? Mussten sie sich für euch entscheiden, damit ihr sie zeugtet, da auf die Welt bringt? Haben sie ihre Sohnschaft irgendwie verdient? Hast du deine Sohnschaft verdient? Hast du verdient, dass du Tochter sein darfst? Nein, und das Gute ist, ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr bleibt Tochter und Sohn. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ihr dürft sogar versauen. Du bleibst Sohn in guten wie in schlechten Zeiten. Deine Sohnschaft war bedingungslos und das heißt, nichts und niemand kann sie dir nehmen. Du kannst es nicht versauen, egal wie du dich auf den Kopf stellst. Du bist und bleibst Sohn, wenn du Sohn bist. Bedenkt einmal, was wäre, wenn Jesus' Predigt so eine Art Intelligenz- oder Willenstest wäre. Nach dem Motto, okay, hier kommt jetzt die Predigt. Und mal schauen, wer von euch über die Latte springt, wer genug Willen aufbringt, mir nachzufolgen, wer genug Mut aufbringt, sich vor die Leute zu stellen und zu sagen, ja, Jesus gehört zu dir, wer genug Intelligenz aufbringt, die Predigt zu verstehen. Und dann gibt es da einige, die das schaffen. Die kommen nach vorne, die sagen ja, die sprechen Übergabegebet. Wie könnte ich dann jemals sicher sein, dass in meinen schwachen Momenten, wo ich eben nicht mutig bin, wo ich mich saublöd verhalte, wo ich nicht clever und willensstark bin, dass ich dann noch drin bin, wenn es diese Bedingung gab, dass ich überhaupt erst reinkam? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn meine Errettung auch nur 0,01% von mir abhängt, dann ist mir die Hölle sicher. Gott mag 99,99999% tun. Wenn ich den Rest machen muss, habe ich keine Chance, ihn jemals zu sehen. Dass Jesus hier seine Jünger beiseite nimmt und sagt, ich schenke euch Erkenntnis, ich schenke euch Ohren. Dass Gott verstehen, eine Geburt von seiner Seite voraussetzt, das ist ein Grund zum Jubeln. Und das haben die Reformatoren auch erkannt und haben diese Lehre in der Lehre der Sola Gratia allein aus Gnade zusammengefasst. Denn dann kann ich getrost sagen, ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder noch irgendein Geschöpf, und das schließt mich selber ein, mich jemals trennen kann von der Liebe Gottes. Ich kann es nicht mehr versauen. Ich bin geliebt, bleibe geliebt für immer und ewig. Wenn du aber sagst, ich bin mir nicht sicher, Christus zu kennen, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Christ bin, und du fragst dich vielleicht, was bleibt mir dann? Hatte die Volksmenge überhaupt eine Chance, ohne Ohren zu hören? Habe ich überhaupt eine Chance? wenn ich geistlich blind bin, wie soll ich dann jemals sehen können? Aber ich sage dir, wenn du heute erkannt hast, ich bin geistlich blind, dann siehst du bereits den ersten Schimmer des Lichts. Denn die größte Blindheit ist die, nicht zu wissen, dass man blind ist. Wie die Pharisäer. Die dachten, sie sehen, aber sie sahen nicht. Wenn du erkennst, dass du blind bist, Christus nicht kennst, wenn dich das auffühlt, dann tue, was die Blinden in den Evangelien taten. Sie schrien mit lauter Stimme, Jesus, erbarme dich meiner, schenke mir Augen zu sehen. Dann bitte, schenke mir Ohren zu hören, schenke mir Beine, dir nachzulaufen. Und sei nicht betrübt, denn der Gott, von dem du heute gehört hast, das ist nicht ein Gott, der mit Zornesblicken auf dich schaut, der sich nicht aufgemacht hätte, dir Geschenke über Geschenke über Geschenke beizubringen. Das ist ein Gott, der Sünder annimmt. Weißt du und ich, wir sind beides Menschen und wir lieben Dinge, wenn wir irgendwas anziehend an ihn finden. Schöne Autos, dicken Motoren, erholsame Nachmittage, nette Freunde, spannende Bücher oder flotte Musik. Die Dinge, die wir lieben, haben irgendetwas, was uns reizt, was uns was bringt, was wir brauchen. Aber Gott liebt anders. Er liebt, weil er Liebe ist. Ist schwierig zu verstehen, aber er liebt einfach, weil er Liebe ist. Er liebt dich nicht, weil du irgendwie liebenswert bist oder weil er irgendwas in dir findet, was er braucht, weil du irgendein Loch in seinem Herzen oder weil er so einsam ist oder deine Anbetung braucht. Braucht er nicht. Er hat genügend Engel, die ihn anbeten. Dich braucht er nicht. Er liebt dich einfach ohne Grund. Er liebt dich ohne Bedingung. Er liebt dich ohne Wenn und Aber. So ein Gott ist Gott. Ein ohne Wenn und Aber liebe Gott. Bitte ihn und deine Blindheit, dein Schmutz und Unrat, dein ganzes verkorkstes Leben, deine innere Finsternis und Schuld wird er von dir nehmen. Lieber Freund, du hast heute ein Wort gehört, das dein Leben, aber auch dein Richter ist. Entscheide dich für Jesus, den Liebhaber deiner Seele. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem Wort, das Jesus sagte, seinen Zuhörern, seinen Predigtzuhörern in Johannes Kapitel 12. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter, nämlich das Wort, das ich geredet habe. Dieses Wort wird ihn richten am letzten Tag. Amen. Lass uns nun noch einen Moment nehmen und jeder für sich selbst beten und Gott bitten über das, was ihn bewegt hat.